Sie hören True Crime Best Of. Wahre Verbrechen, echte Kriminalfälle. Von Adrian Langenscheid. Gesprochen von Julia Kahle. Über den Autor. Adrian Langenscheid ist Autor der erfolgreichen Buchserie True Crime International. Als leidenschaftlicher True Crime Experte wird Adrian nach seinen Bestsellern True Crime Deutschland, True Crime USA, True Crime England, True Crime Schweden und True Crime Frankreich in einem Atemzug mit deutschen True Crime Größen wie Harbord, Bennecke oder Zirkus genannt. Alle seine Bücher haben über die Grenzen Deutschlands hinaus Bestsellerstatus erlangt. Über dieses Buch. Dieses Buch ist eine Zusammenstellung der schockierendsten, skurrilsten und traurigsten Fälle der Bestseller-Buchreihe. Eiskalte Serienmörder, verhängnisvolle Familiendramen, tragische Entführungen, niederträchtige Folter und skrupelloser Missbrauch. 10 schockierende True-Crime-Kurzgeschichten zu wahren Kriminalfällen. Ein Blick in die Welt beweist, dass Horror nichts anderes ist als Realität. Alfred Hitchcock. Kapitel 1: Die Spritze. Aus dem Buch Frankreich True Crime von Adrian Langenscheid. Es ist Abend und bereits dunkel, als sie ihm auflauern. Direkt vor seinem Haus in Scheidegg am idyllischen Bodensee. Eine friedliche deutsche Vorstadtgegend, wo die Bessergestellten leben. Doch an diesem Abend wird die Idylle jäh zerstört und ausgerechnet ein angesehener, renommierter Arzt ist das verzweifelte Opfer. Mit einem Mal ist der völlig überrumpelte Dr. Dieter Krombach umringt von 3 Männern. Ehe er einen Ton herausbekommen kann, dringen sie bereits auf ihn ein, greifen nach ihm, versuchen ihn zu packen und zu bekommen. Verzweifelt wehrt sich der in die Jahre gekommene, stets korrekt gekleidete Brillenträger gegen seine geheimnisvollen Angreifer, doch die schlagen brutal auf ihn ein und verletzen ihn sogar im Gesicht. Irgendwann gibt der Mediziner seine Gegenwehr auf. Er weiß, dass die Männer nicht von ihm ablassen werden. Gefesselt und geknebelt wird der wehrlose Mann zu einem bereits wartenden Auto gezerrt, in dessen Kofferraum die Angreifer ihn schließlich hineinstoßen. Dort sackt Dr. Dieter Krombach hilflos in sich zusammen und versteht nicht, was gerade mit ihm passiert. Immer wieder hämmert eine Frage in seinem Kopf. Was wollen die 3 von ihm? Hat er ihnen etwas getan? Oder gibt es einen Auftraggeber? Jemanden, der diese Nacht vom 17. auf den 18. September 1982 ausgesucht hat? Wer würde das wagen? Kapitel 2: Der Hinterhof des Teufels. Aus dem Buch Frankreich True Crime von Adrian Langenscheid. Es ist der 11. März des Jahres 1944. Aus dem Schornstein der Villa in der Rue Le Sueur in Paris steigt seit gestern immer weiter zunehmend dichter, übelriechender Rauch in den Himmel auf. Die Nachbarn sind alarmiert. Was verbrennt er da nur, dass er damit die ganze Luft in dem Stadtviertel verpesten kann? Überhaupt ist es unerhört, im März bei den milden Temperaturen so viele Kohlen zu verbrennen. Die Anwohner beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen. Am Haus angekommen, entdecken sie einen Zettel, der an der Eingangstür klebt. Ich bin für einen Monat verreist. Damit bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Gendarmerie zu verständigen, die schon kurze Zeit später an der Villa ankommt. Kaum steigen die Polizisten von ihren Rädern ab, rümpfen auch sie die Nasen. Es stinkt abscheulich. Sofort treten einige der aufgeregten Nachbarn zu ihnen und berichten, dass seit gestern dieser stinkende, schwarze Qualm aus dem Schornstein der Villa aufsteigt und sie große Sorgen haben, dass der Rauch womöglich gesundheitsschädlich ist. »Wer wohnt denn dort?«, fragt einer der Polizisten. »Dr. Marcel Petiot«, bekommen sie zur Antwort. Die Beamten rufen den Arzt in seiner Praxis an. »Unternehmen Sie nichts, ich bin in 15 Minuten mit den Schlüsseln da«, bittet der Mediziner die Gesetzeshüter. Eilig schwingt er sich auf sein Fahrrad und radelt zu seinem Zweitwohnsitz, der zweigeschossigen Villa aus dem 19. Jahrhundert in dem reichen 16. Pariser Verwaltungsbezirk. Die Rauchentwicklung nimmt aber unaufhörlich weiter zu, sodass die Polizisten sich entscheiden, nicht auf das Eintreffen des Villenbesitzers zu warten. Sie vermuten einen Kaminbrand und alarmieren die Feuerwehr. Durch ein Fenster steigen die Männer in die Villa ein und begeben sich auf die Suche nach dem Brandherd. Sie betreten den Keller. Der bestialische Geruch und der dicke, schwarze, teilweise gelblich gefärbte Rauch sind außergewöhnlich. Vielleicht ist eine Katze in den Kamin gefallen? Mutmaßt einer der Brandbekämpfer. Na dann mal los, wollen wir das unglückliche Tier aus dem Kamin des Doktors befreien? Entgegnet einer der Kameraden und beginnt die schmalen Stufen zum Heizungskeller hinunterzustapfen. Was sie dort unten erblicken, gleicht der Szene aus einem schlechten Horrorfilm. Kapitel 3 Im Namen des Herrn. Aus dem Buch True Crime Schweden von Adrian Langenscheid. Sarah Svensson krallt sich am Lenkrad fest. Bis hierher war es ein langer Weg. Die 26-jährige Frau mit den langen blonden Haaren ist sich sicher. Der Auftrag für das, was nun folgt, kommt von Gott höchstpersönlich. Um den Willen des Allerhöchsten zu erfüllen, hat sie sogar alles auf sich genommen, um die perfekte Waffe zu bekommen. Jetzt gibt es kein Zögern mehr. Denn ansonsten ist jede Hoffnung auf Rettung für sie verloren. Die Häuser der Zielpersonen liegen an diesem kalten Januarmorgen im Dunkeln. Als Svensson ihr Auto in der vertrauten Nachbarschaft parkt, spielt sie in ihrem Kopf immer wieder zwei herrliche Szenen durch. Ihr Geliebter lobt sie für ihre gelungene Arbeit und die Pfingstkirche empfängt sie wieder mit offenen Armen. Das ist ihr Ziel. Auch wenn der Weg dorthin steinig und schwer ist. Sarah setzt die selbstgemachte schwarze Maske auf und hält den Revolver entschlossen in der Hand. Das Haus der Familie Fosmo ist in Sichtweite und sie weiß, dass die Tür zum Waschraum jetzt für sie offen steht. Ihr Liebhaber hat dafür gesorgt. Im Haus angekommen, schleicht sich die junge Frau direkt zum Hauptschlafzimmer. Dort schläft Alexandra Fosmo, ihre Zielperson. Svensson kennt das Haus in- und auswendig. Wenn das alles vorbei ist, so hofft Sarah, wird sie vielleicht wieder in diesem Haus wohnen und sich selbst im Hauptschlafzimmer aufhalten können. Sie öffnet leise die Tür, schleicht sich zum Bett, in dem Alexandra schläft. Sarah hebt den Revolver, zielt und drückt ab. Nur ein Schuss zerreißt die nächtliche Stille, dann ist alles bereits vorbei. Sarah will nicht riskieren, dass die unschuldigen Kinder aufschrecken und den Tod ihrer Stiefmutter miterleben müssen. Einen Moment lang starrt sie Alexandra an. Die bewegt sich nicht, zeigt keine Reaktion und überall auf dem Bettlaken ist Blut. Also dreht sich Sarah um und macht ein paar Schritte aus dem Zimmer hinaus. Doch etwas hält sie zurück. Kann das alles so einfach gewesen sein? Sarah zweifelt. Ist ihre Zielperson tatsächlich tot? Warum fühlt es sich dann so an, als hätte sie Gottes Mission noch nicht wirklich erfüllt? Der Zweifel nagt so heftig an ihr, dass die 26-Jährige auf der Treppe kehrt macht und zurück ins Schlafzimmer geht. Kapitel 4 Ein Schlitten für die Sammlung. Aus dem Buch True Crime Schweden von Adrian Langenscheid. Kurz vor Weihnachten 1983 beherrscht eine unheimliche Stille den Ort Överklinten im Nordosten Schwedens. Schwer und bedrückend liegt sie über dem Dorf wie die alljährliche Winterschneedecke. Beides dämpft das Leben in der beschaulichen Ortschaft. Die Straßen sind wenig befahren, niemand traut sich nach Anbruch der Dunkelheit noch vor die Tür. Alle Vorhänge sind zugezogen, alle Türen abgeschlossen. Denn neben dem eisigen Wetter gibt es noch einen weiteren, einen sehr viel gravierenderen Grund für das allgegenwärtige Unbehagen. Die Bewohner Överklintens ahnen etwas, von dem jeder hofft, dass es nicht zur schrecklichen Realität wird. Und doch scheint der Eintritt der Katastrophe besiegelt, als die Dorfbewohner erfahren, dass ihre Bitte auch dieses Jahr nicht erhört wird. Mehrmals haben sie ihren Widerspruch, ihre Sorge und ihre Angst ausgedrückt. Doch umsonst. Nachdem bereits 2 Jahre zuvor einer ihrer Mitmenschen sein Leben auf grausame Weise verlor, werden sie auch nun wieder mit eben jenem Mann konfrontiert werden, der dieses Menschenleben auf dem Gewissen hat. Er wird zum Weihnachtsfest 1983 nach Hause kommen. Nach Hause, zu jenem Rest seiner Familie, welcher noch am Leben ist. Und die Dorfbewohner haben Angst, denn sie ahnen, nach diesem Besuch werden sie einen weiteren toten Menschen beklagen müssen. 1963 wird Johan Nilsson geboren. Seine Eltern Svea und Mart haben bereits 2 ältere Töchter und Johan wächst behütet innerhalb der Familie in Överklinten auf. Es ist ein kleines Dorf mit rund 100 Einwohnern und sobald Johan sprechen kann, begrüßt er jeden, den er trifft, mit dessen Namen. Er hat immer etwas zu erzählen und ist ein schlaues Kerlchen. Früh lernt er zu lesen und zu schreiben. Johan überspringt sogar eine Klasse in der Schule und liefert durchwegs sehr gute Noten zu Hause ab. Er ist ein Vorzeigejunge, wären da nicht seine seltsamen Eigenschaften. Etwa schiebt er sich einmal mitsamt seinem Fahrrad unter einen in der Ortschaft anhaltenden Bus. Da der Busfahrer ihn im Rückspiegel beobachtet hat, zieht er den kleinen Jungen rechtzeitig wieder unter dem Fahrzeug hervor und Johan kommt unverletzt davon. Doch ab diesem Zeitpunkt wird er von einigen Leuten in seiner Umgebung misstrauisch beäugt. Was stimmt denn nicht mit dem Jungen? Kapitel 5: Weil er schwarz ist. Aus dem Buch True Crime USA von Adrian Langenscheid. Der Anblick ist quälend. Die Tür öffnet sich und dann kommen die 3 herein. Einer davon ist noch ein kleiner Junge. Er muss sich regelrecht an der dicken Bibel vor seiner Brust festhalten. Die Beine versagen ihm beinahe den Dienst. Ohne den festen Griff der 2 Wachen, die ihn vor sich herschieben, würde das Kind vermutlich zusammenbrechen. Sein ganzer Körper zittert. Tränen laufen ihm die Wangen hinunter, die Lippen beben. Denn das hier soll sein letzter Gang sein. Auf George Stinney Jr. wartet der elektrische Stuhl. In wenigen Momenten sollen 5380 Volt durch seinen kleinen Körper gejagt werden. Mit einer erschreckenden Kälte und Routine wird der gerade einmal 14 Jahre alte Junge auf dem Hinrichtungsgerät platziert. Er winselt, weint, bettelt die Männer um ihn herum an, ihn doch gehen zu lassen. Doch sie reagieren nicht. Die Gurte werden festgezurrt, die feuchten Schwämme angebracht. Wie kann es sein, dass das Personal so unbeteiligt bleibt, während das Kind fast schon ohnmächtig wird vor Angst? Als alles angebracht ist, bedecken sie sein Gesicht mit einem Tuch, das sie festbinden. Denn den Zeugen der Hinrichtung sollen allzu schreckliche Bilder erspart bleiben. Häufig heißt es, dass einer in seinen letzten Momenten noch einmal sein ganzes bisheriges Leben vor dem inneren Auge sieht. War es für George Stinney Jr. auch so? Hat das Kind überhaupt begriffen, warum man ihm etwas so Schreckliches antut? George Junius wird am 21. Oktober 1929 in Sumter, South Carolina geboren. Ein Staat des alten Südens, in dem nach wie vor die Rassentrennung existiert und in dem man an die heilsame Wirkung der Todesstrafe glaubt. Denn nur drakonische Strafen bieten die beste Abschreckung. Die Welt, in der George aufwächst, ist eine Zeit der Umbrüche. Der Erste Weltkrieg ist erst wenige Jahre vorbei, die Nachwehen sind auch in den USA spürbar. Es zeichnet sich bereits ab, dass die Wirtschaft sich anschickt, sich auf eine Talfahrt zu begeben, die weder vor Arm noch Reich Halt machen wird. Nach einem Umzug lebt George Junius schließlich in Alcolu, South Carolina. In South Carolina dürfen Schwarze und Weiße nach wie vor nicht zusammen in einem Bus sitzen, besuchen getrennte Schulen, haben unterschiedliche Lebensperspektiven. Kapitel 6 Das Telefonat Aus dem Buch True Crime USA von Adrian Langenscheid. Die Sechsjährige schreit vor purem Entsetzen laut auf, als sich die Waffe plötzlich auf ihre etwas ältere Schwester richtet. Ohne dass die versteht, was ihr geschieht, trifft der Schuss sie in den Rücken. Ihre ältere Schwester sackt wie eine Lumpenpuppe willenlos in sich zusammen. Das ist der Moment, in dem die jüngere Schwester sich voller Angst umdreht und zur Haustür rennt. Ihr kleines Herzchen klopft ihr bis zum Hals. Tränen rinnen ihr aus den Augen. Schon ist sie im Flur. Die Tür ist zum Greifen nah. Doch dann wird sie nach vorne geschleudert. Es ist, als hätte eine riesige Faust das zierliche Mädchen im Rücken erwischt. Erst als sie schon am Boden liegt, beginnt sie den Schmerz in ihrem Rücken zu spüren. Es brennt so sehr. Als sie die Schritte hört, versucht sie noch in Richtung Tür zu kriechen, doch vergeblich. Eine Hand packt die wie Espenlaub zitternde Kleine an der Schulter und dreht sie herum. Dann schießt ihr Verfolger dem Mädchen in den Kopf. Während der Blick ihrer Augen bereits bricht und die Atmung stockt, durchzuckt noch ein letzter, flehentlicher Gedanke den Verstand des Kindes. Papa. Am 2. August 1955 wird der kleine John David Battaglia Jr. in Alabama geboren. Die nächsten Jahre zieht er mit seinen Eltern quer durch die USA und lebt sogar einige Zeit in Deutschland, denn sein Vater gehört der US Army an. Und auch John geht nach der Schule zunächst zu den US Marines. Eine legendäre Truppe, deren Mitglieder sich selbst als Ledernacken oder Höllenhunde bezeichnen. Wer es hier schafft, der ist durch die Hölle gegangen. John bringt es bei den Marines bis zum Sergeant. Dann zieht er zu seinem Vater, der in Dallas heimisch geworden ist, und geht zweimal die Woche zur Abendschule. Er schafft das CPA-Examen und arbeitet anschließend als Angestellter im Rechnungswesen. Nebenbei modelt der gutaussehende, 1,83 Meter große Mann mit den grünen Augen. So bezaubert John auch die alleinerziehende Anwältin Michelle G., mit der er während der Ehe die gemeinsame Tochter Christy bekommt. 1987 lässt er sich jedoch von Michelle wieder scheiden. Sein überbordendes Temperament ist zu einem Problem für die Beziehung geworden. 1991 hat John eine neue Liebe seines Lebens gefunden. Mary Jean Pearl. Kapitel 7 Zerstörerische Familienbande Aus dem Buch True Crime England von Adrian Langenscheid. Im Frühling 2016 erschüttert ein furchtbares Verbrechen die Stadt Luton. Der Akt an sich ist voller Brutalität und Grausamkeit. Doch die volle Tragweite enthüllt eine unendliche Tragik. Am Abend des 23. Mai 2016 stirbt eine 34 Jahre alte Frau. Sie wird von den Nachbarn und Bekannten als zurückhaltend, doch sehr freundlich beschrieben. Niemand kann sich einen Grund ausmalen, warum ausgerechnet jemand wie Saima Khan sterben muss. Das besonders Tragische hierbei: Die Frau wird nicht nur mitten aus dem Leben gerissen, sie hinterlässt auch noch 4 minderjährige Kinder. Diese müssen nun ohne ihre Mutter aufwachsen, die ihnen brutal von einem Täter entrissen wurde, der wie von Sinnen auf Saima einstach. Doch das ist noch nicht einmal die halbe Wahrheit. Am Abend des 23. Mai liegt die Doppelhaushälfte der Familie Khan in der Overstone Road in Luton friedlich und wie verlassen da. Zu Hause sind an diesem Abend nur die 4 Kinder und Saba. Saba ist die 26 Jahre alte Schwester von Saima und passt auf die Kleinen auf. Weil Saima noch zu einer Patientin muss, die sie als Pflegekraft betreut, konnte sie nicht wie der Rest der Familie auf die Beerdigungsfeier einer Tante in der Moschee gehen. Ihre Eltern, ihr Bruder sowie ihr 36-jähriger Ehemann und Taxifahrer Hafiz Rehman nehmen an der Zeremonie teil. Insofern herrscht an diesem Abend in der Haushälfte tatsächlich einmal Ruhe. Ein seltener Zustand, denn die gesamte Großfamilie der Khans lebt hier in bedrückender Enge auf wenigen Quadratmetern. Auf gerade einmal 3 Schlafräume müssen sich 6 Erwachsene und 4 Kinder verteilen. Eine Situation klaustrophobischer Enge, bei der Emotionen zwangsläufig immer wieder hochkochen, denn sich aus dem Weg zu gehen, ist hier kaum möglich. Doch für die pakistanische Großfamilie ist diese Realität ein Normalzustand, da in ihrem Kulturkreis der Familienzusammenhalt von großer Bedeutung ist. Im Haus ist bereits alles dunkel, als Saima um 23.07 Uhr wieder von ihrem Patientenbesuch zurückkehrt. Die Überwachungskamera eines Nachbarn fängt sie ein, als sie zielstrebig zur Haustür geht, aufschließt und das Haus betritt. Im Inneren schaltet sie das Licht an. Doch 45 Sekunden später geschieht etwas Seltsames. Es wird schlagartig wieder stockdunkel im Haus. Kapitel 8. Die beste Mama. Aus dem Buch True Crime England von Adrian Langenscheid. Das Jahr 2008 ist kein gutes Jahr für die Familie Matthews aus Dewsbury, West Yorkshire. Die 9-jährige Shannon Louise Matthews ist ein fröhliches Kind, obwohl ihre Lebensumstände durchaus kompliziert sind. Das niedliche Mädchen mit dem runden Gesicht und den strahlenden braunen Augen, die unter dem Pony hervorlugen, ist noch zu jung, um sich für die Charthits von Rihanna, Coldplay, Pink oder Kid Rock zu interessieren. Vermutlich träumt sie mit anderen Mädchen vom eigenen Pony, sich als Prinzessin zu verkleiden oder im Kino Madagaskar 2 anzusehen. Sie liebt Hunde. Shannon stammt aus einer Unterschichtenfamilie, wie es sie in der Region Yorkshire häufiger gibt. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei rund 5,9% und somit einen ganzen Prozentpunkt höher als der landesweite Durchschnitt. Deutlich niedriger ist dafür das durchschnittliche Jahresgehalt der Menschen, die einen Job haben, nämlich 40.000 Pfund geringer. Shannons Mutter, die 32-jährige Karen Matthews, lebt von Wohlfahrtsgeldern und träumt daher schon länger davon, einmal Glück im Leben zu haben und ein reiches, sorgenfreies Leben zu führen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Sie ist Mutter von insgesamt 7 Kindern, die von 5 unterschiedlichen Vätern stammen. Das Jüngste stammt von ihrem aktuellen Freund Craig Meehan. Der 22 Jahre alte Mann arbeitet als Verkäufer in einem Fischgeschäft. Karens Eltern sind über die Beziehung unglücklich. Sie finden, dass Karen sich seither verändert hat. Tatsache ist allerdings, dass die beiden sich trotz des geringen Einkommens durchaus etwas gönnen im Leben. In ihrer gemeinsamen Wohnung befinden sich 3 Computer und auch ein Widescreen-Fernseher. Doch, was noch keiner ahnt, am 19. Februar 2008 soll etwas passieren, was das Leben in Dewsbury komplett auf den Kopf stellen und ein Medieninteresse über die Grenzen Großbritanniens hinaus erwecken wird. Knapp 4 Wochen wird in der Stadt ein Ausnahmezustand herrschen und alles beginnt an diesem Tag mit einem Anruf um 18.48 Uhr. Shannon hat an diesem Nachmittag bis 15 Uhr ihren üblichen Schwimmunterricht in der Westmoor Grundschule. Die Schule ist gerade einmal eine halbe Meile, gut 800 Meter, von ihrem Zuhause entfernt. Deshalb holt sie auch niemand ab und sie macht sich allein auf den Nachhauseweg. Um 15.10 Uhr wird sie vor der Schule zum letzten Mal gesehen. Für den Heimweg braucht Shannon etwa 20 Minuten, doch sie kommt nicht zu Hause an. Kapitel 9. Ein majestätisches Nachthemd. Aus dem Buch True Crime England von Adrian Langenscheid. Als im Sommer 1982 die Details dieses Falls herauskommen, bedeutet dies beinahe das Ende der politischen Karriere des britischen Innenministers Willie Whitelaw. Dabei war der erste Viscount Whitelaw ein wichtiger Berater von Premierministerin Maggie Thatcher, der eisernen Lady, vor allem in der Falklandkrise von April bis Juni 1982 zur Seite stand. Der konservative Politiker schottischer Abstammung sieht sich quasi über Nacht gezwungen, seinen Rücktritt anzubieten. Denn er ist außerstande, die desaströsen Sicherheitslücken und Fehler zu erklären, die in der Nacht des 9. Juli sowie 4 Wochen zuvor offenbar wurden. Und das Ganze passiert ausgerechnet im Buckingham Palace. Die Queen ist mehr als not amused. Auslöser des Debakels, das sogar die Karriere anderer wichtiger Politiker bedroht und weltweit für Aufsehen sorgt, ist ausgerechnet ein Ire mit einem verschmitzten Lächeln, der weiß, was die Queen nachts im Bett trägt. Der Brite irischer Abstammung, Michael Fagan, wird 1950 als erstes von insgesamt 3 Kindern von Michael und Ivy Fagan in Clerkenwell, London, geboren. Sein Vater ist Stahlbauer und nebenbei auch ein meisterhafter Schlossknacker. Allerdings hält Michael Jr. es nicht lange zu Hause aus. Angeblich kommt es zu Problemen, weil sein Vater damals trinkt und dann gerne mal handgreiflich wird. Mit 16 Jahren zieht der Sohn daher aus, bleibt aber in London und findet Arbeit als Maler und Dekorateur, wobei er jedoch in seinem Leben niemals so richtig heimisch werden wird, in der normalen Arbeitswelt. Vielmehr pendelt Fagan Jr. zwischen Kleinkriminalität, Drogen und wiederkehrenden Schwierigkeiten, in die er sich mit einem meisterhaften Geschick hineinmanövriert. Sein Vater wird ihn später als sehr zufriedenen, fröhlichen Menschen beschreiben, der stets sofort einen guten Draht zu anderen Menschen hat und locker mit ihnen plaudern kann. Tatsächlich hat Michael Fagan eine ausgesprochen entspannte Ausstrahlung. Um die Augen des dunkelhaarigen, schlanken Mannes mit den vollen Lippen befinden sich zahlreiche Lachfältchen, die ein sichtbares Zeichen dafür sind, dass man es hier mit einem Mann voller ungewöhnlicher Ideen und Humor zu tun hat. Es wirkt immer ein wenig so, als würde er sich gerade insgeheim über etwas amüsieren. Kapitel 10 Die Ersatzfamilie. Aus dem Buch True Crime England von Adrian Langenscheid. Der 10. Mai 2009 verspricht ein schöner Frühlingstag zu werden. Ideal zum Fischen. Deshalb entscheiden sich die beiden Angler, einen entspannten Tag an der Blue Lagoon, einem Teich in Arlesey, Bedfordshire, zu verbringen. Dieser Teich liegt im Osten Englands, nahe der Städte Stevenage und Luton. Seitdem Anfang der 30er Jahre der Steinbruch stillgelegt und die Gruben mit Wasser gefüllt wurden, ist die idyllisch zwischen ausgedehnten Wiesen und Feldern gelegene Wasserfläche ein beliebtes Ausflugsziel sowie ein gutes Angelrevier. Doch was die beiden Angelfreunde an diesem Tag im Mai an Land ziehen werden, hat nichts Idyllisches an sich. Als sie am Strandbereich ankommen, entdecken sie eine umgekippte Schubkarre im flachen Wasser. Daneben liegt ein großer Haufen Plastik. Zunächst sind die Männer schlicht verärgert. Sie beschließen, die Schubkarre und den Plastikhaufen an Land zu ziehen. Doch je näher sie kommen, desto mehr beschleicht die beiden Angler das Gefühl, dass hier etwas seltsam ist. Aus dem Gefühl wird schlagartig pure Panik, als sie schließlich realisieren, was hier im Wasser treibt. Ein menschlicher Torso. Die Polizei von Hertfordshire, die direkt alarmiert wird, birgt die große Tragetasche aus dem flachen Wasser. Zum Vorschein kommt ein verstümmelter, kopfloser Rumpf, der sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite Anzeichen für Gewalttaten aufweist. Es wird vermutet, dass die Schubkarre genutzt wurde, um die menschlichen Überreste hierher zum See zu bringen. Da der Körper bereits aufgedunsen ist und auch faltig aufgequollene Waschhaut vorhanden ist, sind sich die Polizisten sicher, dass er bereits einige Tage im See gelegen haben muss. Höchstwahrscheinlich mit etwas beschwert, damit die Leiche unter Wasser bleibt. Bei der sogenannten Waschhaut handelt es sich um ein Phänomen, das bei Wasserleichen typisch ist. Das aufgedunsene Aussehen ist darauf zurückzuführen, dass Körperfett bei vollständigem Fehlen von Luft in Fettwachs umgewandelt wird, welches die Körperform dann wie einen Panzer umschließt. Bei der Suche entdecken die Polizisten glücklicherweise auch die Hände und Füße des Opfers. So kann der Tote relativ schnell identifiziert werden. Es handelt sich um Michael Gilbert. Der junge Mann lebte in Blackburn, Lancashire, hatte aber auch Verbindungen nach Cambridge und King's Lynn in Norfolk. Der Kopf bleibt verschwunden. Das war True Crime Best Of. Wahre Verbrechen, echte Kriminalfälle. Von Adrian Langenscheid. Gesprochen von Julia Kahle.